ARD Sounds.
Essen, das schmeckt und gesund macht. In diesem Podcast geht es genau darum. Und zusammen mit den NDR Ernährungsdocs spreche ich über Menschen, die sie über mehrere Monate begleitet haben, mit einer gezielten Ernährungsumstellung für ihr konkretes medizinisches Problem. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Heute geht es um ein Thema, das viele kennen, aber das ist gerade bei Kindern und Jugendlichen oft echt unterschätzt, nämlich Migräne. Ihr erfahrt unter anderem, wie Ernährung im Alltag helfen kann, die Häufigkeit und die Stärke der Migräneattacken zu reduzieren, welche, schlechte Rolle einfache Kohlenhydrate bei Migräne spielen und was man über Histamin als möglichen Trigger weiß und warum es nicht für alle Menschen mit Migräne sinnvoll ist, auf histaminhaltige Lebensmittel zu verzichten. Ich bin Julia Demann, Wissenschafts- und Medizinjournalistin. Schön, dass ihr dabei seid.
Die Ernährungsdocs.
Dass ich nicht an meinem Leben teilhaben kann, zum Beispiel, dass ich nicht zur Schule gehen kann, dass ich nicht Sport machen kann. Das ist halt nicht so schön.
Hier beschreibt Jan Philipp, wie stark ihn seine Migräne in seinem Alltag einschränkt. Als er zusammen mit seiner Mutter Silvia zu den Ernährungsdocs kam, war er 13 Jahre alt und da ging das mit der Migräne schon 8 Jahre lang. Das heißt, es hat bei ihm mit 5 Jahren schon angefangen, mit heftigen Attacken, oft 1 bis 2 Mal pro Woche und zwar so schlimm, dass er sogar regelmäßig in der Schule gefehlt hat.
Ja, ich bin halt weniger in der Schule, das heißt, ich krieg weniger mit. Vieles in Tests war für mich halt überhaupt nicht dran. Ich wusste nicht, wie das geht, weil ich halt nicht da war.
Und das ist natürlich doppelt schlimm für einen Schüler. Nicht nur Schmerzen, sondern auch einfach Stoff in der Schule verpasst. Bei mir im Studio ist heute Dr. Silja Schäfer, Ernährungsdoc mit Herz und Seele und eigener Praxis in Kiel. Schön, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch sehr, liebe Julia.
Silja, du hast ja damals Jan Philipp und seine Mutter betreut. Was haben sie denn über die Migräne erzählt?
Also zunächst darf ich vielleicht mal ganz kurz berichten, was hinter der Kamera und den Aussagen, die wir jetzt gerade gehört haben, gesagt wurde. Das war ja jetzt bisher relativ harmlos formuliert. Also man darf sich das mal gerne vorstellen. Also schon in der 2., 3. Klasse hat er so viel Unterricht verpasst, weil er fast wöchentlich einen ganzen Tag in der Schule gefehlt hat. Und er hat es vorhin gesagt, das war nicht so schön. Bei so einer Intensität darf ich, glaube ich, auch mal sagen, also sowohl er als auch seine Mutter fanden es richtig scheiße. Ja, das musste einmal kurz gesagt werden, weil es ist echt, echt schlimm. Also es hat mir in der Seele selber wehgetan, als ich es das erste Mal gehört habe. Gerade wenn jemand selber Kinder hat und dann einmal die Woche fehlt er in der Schule und kommt nicht hinterher und man kann nichts, oder man hat das Gefühl, man ist hilflos, ne? Und so haben sie es dann auch beschrieben. Also während einer Attacke, so ganz klassisch, ist er immer extrem licht- und lärmempfindlich. Ihm wird übel, er muss sich übergeben, er muss liegen bleiben im Bett, er muss schlafen. Und er hat dann, um seine Schmerzen so ein bisschen für uns ein bisschen sichtbar zu machen und greifbarer zu machen, für alle, die es eben nicht so sehr kennen, hat er so kleine Migränemonster aus Ton so modelliert und mit aus Praxisrot gebracht. Und die hatten so kleine Ärmchen und Tentakel. Und die hat er auch beschrieben.
Das sind wie ganz kleine Hämmerchen.
Ja, Hämmerchen, die ihm da im Kopf alles zertrümmern, ne? So. Und auf der Schmerzskala lag es bei ihm dann bei 7,5. Manchmal sogar wirklich bis 10. Also das ist ja diese maximale Schmerzstärke auf der Schmerzskala. Und das ist natürlich auch für eine Mutter echt schwer. Und das hat Silvia auch beschrieben.
Ich würde sie mir am liebsten abnehmen, ne? Also man ist immer mit krank sozusagen. Das ist wirklich, dass er so vor sich hin vegetiert. Der ist eigentlich total abwesend, ne? Das zieht sich durch sein ganzes Leben. Und das macht auch mit mir was, ne? Weil ich das ja immer wieder erlebe, ne? Und das ist schon belastend für die ganze Familie.
Ja, das kann man sich wirklich vorstellen. Migräne ist ja eine neurologische Erkrankung und die äußert sich eben nicht nur durch die Kopfschmerzen, diese heftigen, sondern da sind ja ganz, ganz viele Symptome irgendwie auch mit dabei. Du hast es gerade schon mal gesagt, Übelkeit, Lichtempfindlichkeit bis hin einfach zu einer massiven Erschöpfung auch, ne?
Ja, und das Ganze kann eben leider auch so eine genetische Komponente beinhalten. Also so war es auch in Silvias Familie. Da gibt es einige Verwandte, die eben ebenfalls an Migräne leiden.
Was genau passiert denn eigentlich bei so einer Migräne?
Also vielleicht vereinfacht gesagt, Migräne ist, oder was heißt vereinfacht, eine komplexe Funktionsstörung des Gehirns, bei der sowohl Gefäße, aber noch wichtiger Nerven im Kopfbereich beteiligt sind. Und bei einer Migräneattacke wird besonders ein Botenstoff ausgeschüttet von den Nervenzellen oder freigesetzt. Das ist das CGRP, Calcitonin oder Calcitonin Gene Related Peptide, ein, wir sagen, Neuropeptid. Und hier ist vor allem eben ein bestimmter Nerv mit betroffen. Das ist einer der 12 Hirnnerven, unser Gesichtsnerv, der Trigeminusnerv. Und dann kommt es eben zur Weitung der Gefäße. Also mit einer Entzündungsreaktion. Und das alles führt dann und endet dann tatsächlich in pulsierenden Schmerzen, in Übelkeit, Licht, Lärmempfindlichkeit.
Aber solche Attacken, die kommen ja nicht einfach so. Manchmal kommt ja auch so eine Aura, beschreiben einige, ne, dass sie sich so ein bisschen ankündigen. Was löst denn solche Attacken eigentlich aus?
Also das kann tatsächlich ganz vielfältig sein. Und es können auch gleich mehrere Ursachen zusammenkommen. Also häufig werden solche Attacken durch Stress getriggert, durch Schlafmangel. Aber dann auch unser Thema Ernährung, Trinkverhalten können eine Rolle spielen. Ich hatte sogar einen Patienten, der hat auf bestimmte Gerüche mit Migräne reagiert.
Und da gibt es ja Medikamente dagegen. Kann man da einfach so klassische Schmerzmittel auch nehmen?
Ja, auch das kann tatsächlich ganz unterschiedlich sein. Akut helfen bei so leichten bis mittelgradigen Schmerzen häufig die klassisch rezeptfreien Wirkstoffe, die man so kennt, so Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen. Und bei Migräneattacken dann mit Aura, also wenn es eben so Vorboten gibt, dann kommen häufig sogenannte Triptane zum Einsatz. Und das sind dann ganz spezielle Migränetabletten. Und die sollte man auch tatsächlich nicht zu häufig einsetzen. Also zum Beispiel jetzt nicht jeden zweiten Tag, weil es dann wiederum zu einem Dauerkopfschmerz kommen kann. Also wir sagen medikamenteninduzierter Kopfschmerz.
Ich habe aber irgendwie abgespeichert, dass man den tatsächlich auch durch die normalen Schmerzmittel kriegen kann, wenn man die zu häufig nimmt.
Ja, genau richtig. Wir dürfen unseren Körper einfach nicht mit zu viel Schmerzmitteln selber krank machen. Mhm. Ja. Dennoch, also diese Triptane sind ein etabliertes, gut erforschtes und wirksames Mittel. Ja, das hat auf jeden Fall, oder die Triptane haben auf jeden Fall ihren Stellenwert. Und sie hemmen eben diese Freisetzung von diesem Eiweißstoff, von diesem CGRP. Und neben der akuten Medikation gibt es aber immer mehr neue Therapeutika, also sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie, sogenannte Antikörper oder Immuntherapie, die eben auch gegen diesen Eiweißstoff andocken bzw. die Rezeptoren besetzen. Gibt auch mittlerweile das Ganze in Tablettenform, die Gepante. Und ja, es werden insgesamt eben gezielt diese pathophysiologischen Mechanismen blockiert.
Also man kann auf jeden Fall dann was dagegen machen, aber man, das wäre jetzt ja sogar prophylaktisch auch, aber man möchte natürlich vielleicht erstmal gucken, wie geht's denn auch ohne Medikamente, und dafür muss man ja auch erstmal rausfinden, was triggert denn eigentlich meine Migräne, und da habt ihr dann mal geguckt, welche Rolle die Ernährung bei Jan Philipp spielt, und da sollte Silvia zunächst einfach mal ein Ernährungstagebuch führen, ne, wie ihr das ja auch dann immer macht mit euren Patientinnen und Patienten. Und ja, was hat Jan Philipp dann gegessen und kam es danach zu Beschwerden? Das war so die Frage.
Mal hören.
11 Uhr, zu Hause, Toast, Vollkorn, ein Teelöffel Nutella, Margarine, ein Glas, Apfelschorle. Beschwerden, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen.
Ja, bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, was dir bei Jan Philipps Ernährung dann auch aufgefallen ist, lass uns erst noch mal ein bisschen allgemeiner gucken. Also welchen Zusammenhang hat denn eigentlich Migräne mit Ernährung? Also wie ist da der Stand der Forschung?
Also die Ernährung darf man auf jeden Fall im Gesamtkontext sehen. Es gibt nicht die eine Migräne-Diät oder die eine Ernährungsweise. Ehrlicherweise, wir dürfen auch sagen, Ernährung ist nicht allein der Heilsbringer. Aber wir haben damit eben einen Therapiebaustein selber in der Hand. Und wir empfehlen eben immer, so auch hier, das Führen eines Ernährungsprotokolls, um eben dann zu gucken, um mögliche ganz individuelle und damit eben ganz persönliche Trigger wirklich rauszufinden.
Es gibt ja verschiedene Trigger, die man immer mal wieder so hört. Alkohol, vor allem Rotwein, ne? Koffein, Schokolade, so reifer, sehr reifer Käse, fermentierte Sachen, Glutamat.
Ja. Und Schokolade zum einen als Trigger, aber auch die Lust oder gar der Heißhunger auf Schokolade kann auch so eine Art Vorbote sein für eine Migräneattacke. Und die anderen Faktoren oder die anderen Trigger, die du jetzt gerade genannt hast, die sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Und auch wenn es unter anderem eben darauf ankommt, was man isst, sage ich auch immer, es kommt auch darauf an, wie man isst. Und wir dürfen eben gerne Detektiv spielen. So auch jetzt bei Jan Philipp.
Lass uns vielleicht einmal noch mal gucken. Wir haben jetzt gerade gesagt, was irgendwie Trigger sein könnten. Was sind denn Lebensmittel, die eher vor einer Migräne schützen könnten?
Ja, da dürfen wir uns gern einmal in der mediterranen und damit eben in der anti-entzündlichen Küche so ein bisschen umschauen. Gute Öle sind auf jeden Fall was ganz Wichtiges. Olivenöl, Omega-3-Fettsäuren aus fettigem Fisch stehen da besonders im Fokus. Und mit Gemüse und Vollkornprodukten kann ich das tatsächlich positiv oder so beeinflussen, dass ich weniger Migräne habe. Das ist auch damit assoziiert mit weniger Migräne. Und natürliche und damit unverarbeitete Nahrungsmittel sollten auf den Teller kommen. Wir brauchen eine Tagesstruktur mit regelmäßigen Mahlzeiten, idealerweise sogar zu ähnlichen Uhrzeiten.
Mhm. Und als du das Ernährungstagebuch dir angeguckt hast von Jan Philipp, da ist dir klar geworden, die Ernährung könnte bei ihm schon wirklich eine zentrale Rolle spielen.
Ja, also sein Ernährungstagebuch war ganz klar. Auffallend haben wir ja gerade schon angerissen gehört von Silvia. Er hat sehr viele Kohlenhydrate und zwar einfache Kohlenhydrate, schnell verstoffwechselbare Zucker gegessen.
Ja, sie wollte natürlich, dass er sein Pausenbrot in der Schule auch isst. Ne? Vielleicht war ihr eben auch klar, schon, also regelmäßiges Essen ist schon sinnvoll. Und deshalb hat sie halt gesagt, ja komm, überleg dir, was du gerne drauf haben möchtest, damit er es halt isst. Und sein Favorit war da ziemlich eindeutig.
Brot mit Nutella, Toastbrot mit Nutella.
Ja. Das sind auf jeden Fall mal einfache Kohlenhydrate aus dem Bilderbuch sozusagen. Und das war nur ein Beispiel für viele Nahrungsmittel, die einen hohen Anteil an einfachen Kohlenhydraten haben. Und das sind ja insgesamt Zuckerverbindungen, die einfach in allem Süßen drin sind, klar, aber eben auch in Getreide, in Obst, aber natürlich in geringem Maße auch in Gemüse und die unser Hirn dann eben als Energieträger nutzt, ne?
Genau, und vielleicht unterscheiden wir nochmal, man unterscheidet zwischen schnellen, einfachen Kohlenhydraten, eben wie zum Beispiel Weißmehl, wie sein Toastbrot, wie das Nutella. Und dann aber auch zusätzlich eben mit den langsamen, komplexen Kohlenhydraten aus Vollkorn beispielsweise. Und grundsätzlich, du hast es schon gesagt, sind Kohlenhydrate ein wichtiger Energielieferant fürs Gehirn, ja, und primär erstmal positiv zu werten. Aber je nachdem natürlich, welche Art von Kohlenhydraten wir vorwiegend zu uns nehmen, wirken sie dann ganz unterschiedlich. Und Obst und Gemüse wollen wir aber erstmal nicht verteufeln und eben schon zu guten Kohlenhydratquellen zählen auf jeden Fall.
Dann lass uns doch jetzt mal genau darauf gucken, warum sind denn einfache Kohlenhydrate ein Problem bei Migräne?
Also diese einfachen Kohlenhydrate, eben der klassische Haushaltszucker, Weißmehl oder Weißmehlprodukte, führen zu einem schnellen Blutzuckeranstieg. Dieser fällt dann aber auch genauso schnell wieder ab und führt dadurch dann zu einem Energiedefizit oder Energietief. Und solchen entstehen dann niedriger Blutzucker oder vielleicht sogar eine Unterzuckerung, die wir ja Hypoglykämie nennen, die kann eben ein Trigger sein für Migräne. Und interessanterweise zeigen tatsächlich Menschen, die häufig an Migräne leiden, auch häufiger eine gestörte Zucker-, Glucose- oder Insulinregulation und damit eben auch so rasche Blutzuckerschwankungen. Und diese Schwankungen erhöhen die Erregbarkeit von Nerven, gerade im Bereich des Gehirns. Und dann sind wir wieder bei der Migräne.
Ja, leuchtet auf jeden Fall ein. Wie sieht das dann jetzt im Gegenteil dann mit komplexen Kohlenhydraten aus?
Komplexe Kohlenhydrate werden eben langsamer verstoffwechselt und die finden wir in Vollkornprodukten, Vollkornbrot, Vollkornbrötchen, Vollkornreis, Vollkornnudeln, Hülsenfrüchten, Gemüse, Nüsse und es kommt eben damit zu einer gleichmäßigeren Energieversorgung fürs Gehirn und damit zu einem stabileren Blutzuckerspiegel und das ist positiv.
Und deshalb sollte Jan Philipp eben auch möglichst auf diese einfachen Kohlenhydrate verzichten, stattdessen natürlich auf komplexe Kohlenhydrate setzen und eben, du hast es gerade schon mal angesprochen, über den Tag verteilt essen, also wirklich mehrere kleine Mahlzeiten, wo ihr ja sonst schon mal bei anderen Patientinnen und Patienten ne, zu den langen Essenspausen ratet, war es bei ihm wirklich so, dass er eher zu fünf kleineren Mahlzeiten am Tag dann geraten habt, damit das Gehirn eben konstant versorgt ist. Und er sah seiner Ernährungsumstellung ein bisschen skeptisch entgegen.
Mich von den Süßigkeiten wegzukriegen. Ich glaube, das wird schwer, ja.
Ja, klar. Also, hallo, er ist ein Teenager. Und wie toll natürlich, dass er das gleich so ehrlich gesagt hat und so ehrlich reagiert hat. Und ich glaube, das kann auch jeder bestens nachvollziehen. Wir haben auf jeden Fall versucht, es für ihn ein bisschen interessanter und vielleicht auch leichter zu gestalten. Und haben Jan Philipp und seine Mutter sollten dann zusammen Brot backen. aus komplexen Kohlenhydraten natürlich. Und dafür haben wir ihnen dann ganz unterschiedliche Backmischungen zusammengestellt, damit es eben abwechslungsreich blieb und spannend.
Mein Sohn hat ja früher auch mal gesagt, mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass er dann sagt, naja gut, okay, ich probiere das mal. Und merkt dann eben auch, ach, so schlimm ist das jetzt gar nicht. Können wir ruhig öfter mal machen.
Mit den Kohlenhydraten habt ihr angefangen, aber das kam dann noch eine weitere wichtige Erkenntnis dazu. Bei einer Blutuntersuchung kam nämlich raus, dass Jan Philipps Histaminspiegel deutlich erhöht war. Und das war für dich schon eine wichtige und spannende Information, denn zu viel Histamin im Körper kann ja auch eine Migräne verschlechtern. Und dieses Thema, da gucken wir jetzt mal ganz genau drauf. Vielleicht lass uns erstmal noch mal klären, was ist Histamin genau?
Also wenn ich auch noch zuerst noch kurz ergänzen darf, wir haben uns nicht primär auf Histamin gestürzt, sondern erst danach geschaut, als es eben Jan Philipp nicht ausreichend besser ging mit seiner Migräne und seinen Migräneattacken. Und Histamin an sich ist erstmal nichts Schlechtes. Ja, es ist eigentlich sogar ein Multitalent und kommt überall in der Natur vor, so auch im menschlichen Organismus als Botenstoff. Und eben auch in vielen Lebensmitteln, wenn wir jetzt bei der Ernährung sind. Und vielleicht kennt der ein oder andere Histamin von so Allergietestungen. Also wenn man zum Hautarzt geht und oder zum Allergologen geht und Allergie austesten möchte, dann gibt es diesen Hauttest, den Pricktest. Und hier wird eben Histamin als Referenz auf die Haut aufgetragen und dann entsteht so eine kleine Quaddel. Das heißt, Histamin ist bei allergischen Reaktionen des Körpers beteiligt. Also eigentlich was Gutes. Und jetzt, wenn wir auf die Migräne gucken, gibt es eben beispielsweise histaminhaltige Lebensmittel, die viel Histamin enthalten können. Ganz besonders sind das so fermentierte, gereifte oder überreife oder lange gelagerte, eiweißreiche Lebensmittel. Und die wollten wir uns dann ein bisschen genauer angucken.
Wann kann es denn dann zu Problemen kommen eigentlich?
Also Beschwerden, tatsächlich, wenn man so histaminhaltige Lebensmittel verzehrt, entstehen zum Beispiel bei einem Ungleichgewicht zwischen im Körper anfallendem Histamin und dessen Abbau im Magen-Darm-Trakt. Also unser Magen-Darm-Trakt hat ja die Aufgabe, Nahrungsmittel zu zerlegen, damit sie dann eben über den Magen-Darm ins Blut übergehen können und dann über die Blutbahn dahin transportiert werden, wo mein Körper sie eben braucht. Und für den Abbau von Histamin benötigen wir das Enzym, einen Katalysator, die Diaminoxidase, auch kurz DAO genannt. Und man hat von diesem Abbauenzym dann zu wenig. Also das kann man eben messen. Man nennt es dann niedrige DAO-Aktivität. Und damit bleibt eben zu viel Histamin im Magen-Darm-Trakt über und wird dann auch ins Blut verstärkt aufgenommen. Und dieser Überschuss, der daraus resultiert, kann dann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel, aber auch zu Hautreaktionen führen. Also ganz, ganz unterschiedlich.
Das heißt, es muss eben schon so eine Neigung dafür bestehen, dass man histaminhaltige Lebensmittel einfach nicht so gut verträgt, ne?
Ja, also die Menge an Histamin, die Menschen beschwerdefrei aufnehmen können, also wir sagen ja Toleranzschwelle, ist individuell ganz unterschiedlich. Und darum ist eben ein Ernährungstagebuch oder Ernährungsprotokoll hilfreich, eben um zu sehen, bei welchen Lebensmitteln und mit welchen Mengen es zu Beschwerden dann wirklich kommt. Und was aber auch ganz wichtig ist, diese Toleranzschwelle variiert nicht nur bei jedem Einzelnen, sondern auch im Laufe des Lebens, ja. Im Laufe des Lebens von jeder Person und wird besonders dann eben durch Stress negativ beeinflusst. Und deshalb sollte man auch nicht von einer Histaminintoleranz sprechen, denn das verleitet dazu, auf histaminhaltige Lebensmittel ein Leben lang zu achten und das muss nicht sein und führt dann eben, wenn man das macht, häufig zu einer Mangelernährung, weil die Auswahl eben unserer wunderbaren Nahrungspalette dann viel zu eingeschränkt ist. In der täglichen Praxis sehen wir gar nicht so selten eben so eine Assoziation zwischen histaminhaltigen oder reichen Nahrungsmitteln und der Migräne. Aber nochmals, wir sehen das nicht immer. Und wissenschaftlich bedarf es sicherlich noch weiterer Forschung. Also die ersten Studien zeigen, dass Migränetage und die Migräneintensität und auch Begleitsymptome mit reduzierter DAO-Aktivität und dann entsprechend angepasster Ernährungsweise reduziert werden können. Aber das steckt noch in den Kinderschuhen.
Das heißt, wir können an dieser Stelle auch nochmal sagen, es gibt einfach wie so oft auch bei der Ernährung nicht schwarz und weiß, sondern es gibt eben ganz viel dazwischen und das kann sich auch verändern. Ne? Also das heißt, Menschen mit Migräne müssen nicht grundsätzlich auf histaminhaltige Lebensmittel verzichten. Das gilt eben nur für Menschen, die Histamin nicht so gut vertragen. Und vielleicht müssen die eben auch nicht komplett verzichten.
Absolut. Punkt.
So, jetzt gibt es ja aber noch eine Krux. Neben Lebensmitteln, die eben direkt Histamin enthalten, gibt es ja andere, die keinen Histamin jetzt enthalten, aber dafür eben ja so Stoffe, die unsere körpereigenen Zellen dazu anregen, das Histamin, was darin gespeichert ist, freizusetzen. Deshalb nennt man diese Substanzen auch Histaminliberatoren.
Genau, klingt kompliziert, ist es aber gar nicht so. Also einmal die histaminhaltigen Lebensmittel und einmal, wenn jetzt jemand eben so eine Histamin, ich nenne es jetzt mal Sensitivität hat, dann können diese Liberatoren eben das auslösen. Und die bekannten Beispiele sind so Zitrusfrüchte, Erdbeeren leider auch, die Schokolade, aber auch einige Medikamente, manche Antibiotika. Also da darf man so ein bisschen auch hier Detektiv spielen.
Was wäre denn eine praktische Empfehlung, wenn man jetzt Histamin nicht so gut verträgt?
Also auf jeden Fall bitte, bitte eine fachliche und kompetente Unterstützung durch Ernährungsexperten an die Seite holen. Das ist wirklich das A und O, um einmal die Gesamtsituation eben richtig einzuschätzen und dann adäquat darauf zu reagieren. Und die meisten Krankenkassen unterstützen das ja finanziell mittlerweile, Ernährungsberatung und auch hier die Ernährungstherapie. Und möglicherweise, wenn es dann indiziert ist, dass man dann eine zeitlich begrenzte Eliminationsdiät macht, also tatsächlich histaminhaltige Lebensmittel und Histaminliberatoren kurzzeitig nicht isst und eventuell diese DAO vor einer Mahlzeit, wenn es notwendig sein sollte, dann zusätzlich substituiert. Da gibt es mittlerweile Kapseln, was weiß ich, bei Geburtstagen oder wenn ich nicht weiß, was im Essen ist und trotzdem essen muss.
Ah, okay, also das ist so ein bisschen quasi wie bei Laktoseintoleranz, da kann man ja die Laktase nehmen und dann kann man da auch eben das Enzym zu sich nehmen. Und dann,
genau, also ja. Es ist ganz gut, allerdings muss man sagen, auch das nicht das Allheilmittel, weil es leider so ist, dass da noch sehr unterschiedliche Konzentrationen von Kapsel zu Kapsel sind. Also lieber besser einmal eine Elimination für 3, 4, 5, vielleicht maximal 6 Wochen und dann langsam wieder aufbauen, aber als Notfall, ja.
Ja, für Jan Philipp hieß das dann konkret, dass er eben diese histaminreichen Lebensmittel und eben auch Lebensmittel, die so Histaminliberatoren dann eher sind, möglichst zu meiden. Und das war für ihn und auch für seine ganze Familie total herausfordernd. Also worauf kann man da denn konkret achten? Also was sollte er meiden, was sollte er einschränken?
Also bevor jetzt alle Köpfe rauchen, versuch's jetzt nochmal vereinfacht zu sagen. Also erstens sollte er das exogene Histamin weglassen. Also alles, was von außen zugeführt wurde. Also Histamin vor allem reiche Nahrungsmittel, ja, also die, die besonders viel enthalten. Wie jetzt geräucherte Sachen, vor allen Dingen so geräucherten Fisch oder Wurstwaren. Auch bestimmte langgereifte Käsesorten, Parmesan, Roquefort, fermentiertes Gemüse, Sauerkraut, Essiggurken, Kimchi. Das sollte man vermeiden. Und wir haben dann zweitens das endogene Histamin. Also das sind eben diese Histaminliberatoren. Die haben wir dann auch ein bisschen weggenommen. Die Schokolade, Nutella, Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Bananen, Alkohol auch. Auch auf diese Dinge darf man zunächst verzichten. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Alkohol ist in dem Zusammenhang sogar dreifach ungünstig. Also Rotwein zum Beispiel enthält selber viel Histamin, wirkt als Histaminliberator und hemmt auch noch dieses Enzym, diese DAO. Also es war jetzt bei Philipp Gott sei Dank ja noch nicht so das Thema, aber vielleicht für alle, die sonst an Migräne leiden.
Und natürlich Alkohol an sich erweitert ja auch die Gefäße noch zusätzlich, ne?
Genau.
Ja.
Und wenn wir dabei sind, vielleicht noch ergänzend, es gibt auch Probleme häufig bei Geschmacksverstärkern. Glutamaten finden sich häufig in Fertigprodukten, vor allem in salzigen, herzhaften Tütensuppen, Soßen oder Chips. Carrageen als Verdickungsmittel oder Hefe, Würzextrakte oder Hefesachen, also sprich aus Backwerk. Das könnte auch alles Probleme machen.
Das ist, finde ich, schon echt eine ganze Latte an Lebensmitteln, die man da dann erstmal meiden muss auf jeden Fall und vielleicht ja sogar dauerhaft so ein bisschen. Aber was ich ganz spannend fand, vor allem eben so gereifte, ne, oder lang gelagerte Lebensmittel enthalten eben viel Histamin. Das ist ja teilweise dann auch eben wieder sehr gesunde Lebensmittel, wie zum Beispiel Kimchi oder Sauerkraut. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass der Histamingehalt in den Lebensmitteln, die ich so kaufe, dass der im Rahmen bleibt?
Genau, jetzt wollen wir es einfach und positiv machen. Also super einfach ist, so frisch wie möglich alles zubereiten und essen. Fertig. Dann kann ich da schon mal ganz, ganz viel umgehen und Verderbliches eben nie ungekühlt irgendwo liegen lassen. Also tatsächlich, dann geht es schon um Minuten. Ja.
Krass.
Und Lebensmittel aus dem Kühlschrank auch nicht erst auf Zimmertemperatur erwärmen, sondern direkt erhitzen. Und Tiefkühl-Lebensmittel, TK-Kost eben auch ohne Auftauen, sofort weiterverarbeiten oder verbrauchen. Und Essensreste, wenn welche da sind, wie gesagt, nicht im Kühlschrank lagern, sondern möglichst dann unmittelbar einfrieren.
Also auch nochmal viel, auf was man dann achten muss. Wie ging es denn, Jan Philipp, als die Begleitung durch euch sozusagen zum Ende ging?
Ja, also da hat sich richtig viel getan. Ja, seit das Ergebnis nach mehreren Monaten war richtig erfreulich und die Migräneattacken hatten sich auch deutlich reduziert.
Fast weg, nur noch jeden Monat einmal.
Das muss man sich mal reinziehen. Also von ein bis zweimal die Woche zu einmal im Monat. Und wenn die Migräneattacken dann kamen, dann waren sie auch weniger stark.
Und ich habe jetzt auch bessere Noten geschrieben, weil ich halt öfters da bin.
Also da kann man vielleicht auch noch kurz erwähnen, er dachte, er wäre in Mathe eine Niete. Und plötzlich hatte er da Einsen und Zweien geschrieben. Also alle Eltern aufgepasst, hier kann man mit der Ernährung was bewirken.
Toll. Also es ist ja auch einfach, ja, man hört richtig aus seiner Stimme, wie sich seine Lebensqualität auch verbessert hat. Ne? Ich wollte natürlich wissen, wie geht's ihm denn jetzt, wo er eben schon ein bisschen aus eurer Begleitung raus ist, schon einige Zeit, und habe deshalb Silvia, seine Mutter, und ihn angerufen.
Ja, besser.
Manchmal ist es so einmal die Woche, dass er nochmal eine Migräne hat, aber es ist schon deutlich besser auf jeden Fall. Ich backe immer Brot selber, Vollkornbrot und so, also... Also es ist schon so diese ganze Vollkorngeschichte, das ist voll bei uns drin und da haben wir uns auch dran gewöhnt, ne?
Ich habe mich eigentlich ziemlich dran gewöhnt, ja.
Gut, wenn man beim Freund ist oder so, dann gibt es ja auch mal was Süßes, das kann man ja gar nicht vermeiden.
Da würde mich ja mal interessieren, wie häufig er denn beim Freund ist mit den Süßigkeiten, ja. Also natürlich positiv zu bewerten mit den Vollkornsingen, aber es klingt so eine typische Teenager-Stimme daraus, so ein bisschen, oder?
Ja, aber das ist wahrscheinlich dann auch wirklich ganz besonders schwer, da dann irgendwie auf Süßes zu verzichten oder sich eben entsprechend einzuschränken. Aber immerhin, und das fand ich wirklich cool, dass es schon Dinge gibt, die ihm da auch schmecken und dass es schon klar ist, dass die Ernährung halt eine Rolle spielt. Aber Silvia sagte eben auch, also wir können das nicht immer so zu 100% durchziehen.
Ne? Nein, das ist ja klar. Aber man kann auch sagen, wir haben ihn ein halbes Jahr, durfte ich ihn betreuen. Und das heißt, er hat da ganz viel an die Hand bekommen. Also er könnte jederzeit das wieder rausholen. Ja? Und wenn er jetzt sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr da drauf, weiß er, es funktioniert, was wir gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen, Gott sei Dank, in der Hinterhand, dass er sich selber da wieder rausholen kann, falls die Migräneattacken jetzt doch wieder zu häufig und zu doof einfach werden. Ja. Aber Migräne ist eben komplex. Wir sehen, es ist beeinflussbar. Es ist kein Allheilmittel, aber ein wirksamer Hebel. Und ich wünsche Jan Philipp auf jeden Fall alles, alles Gute, dass das immer mit der Zeit weniger wird.
Ja, das wünschen wir ihm natürlich alle auf jeden Fall. Normalerweise stellen wir jetzt Lebensmittel vor, die eigentlich gut sind bei einer Erkrankung. Heute machen wir das mal ein bisschen andersrum. Bei Histamin gibt es ja eben viel, was man nicht essen sollte oder wo man zumindest echt auf die Menge gucken muss, wenn man denn da eine Unverträglichkeit hat. Und deshalb wollen wir uns jetzt mal Obst und Gemüse genauer angucken. Denn auch da ist ja, du hast auch ein paar Sorten genannt, häufig Histamin drin. Fangen wir mal bei Obst an. Also welche Sorten sind histaminreich? Wir haben jetzt hier die Zitrusfrüchte schon mal liegen, eine Zitrone und eine Mandarine.
Und leider auch eine Banane haben wir hier liegen. Also Obstsorten, die histaminreich oder wie gesagt diese Histamin-Liberatoren sind. Es sind ein paar. Es ist die Ananas, wenn wir es nach dem Alphabet machen. Ananas, Birnen. Die Banane, die hier liegt, die ganz extrem, Erdbeeren, Himbeeren, also Beeren, Kiwi, Papaya, Trauben, Pflaumen, die Zitrusfrüchte. Ich glaube, Zitrusfrüchte, das ist so das Wichtigste, was man sich merken darf. Und dann aber, weil es ja nicht mehr frisch ist, die Obstkonserven und getrocknetes Obst.
Womit hängt das eigentlich zusammen?
Also das scheint wirklich an der Frische dann mitzuliegen. Mhm. Ist nicht mehr ganz frisch dann eben und fast alle anderen Obstsorten sind dann unproblematisch. Frisch, tiefgekühlt kann man es verwenden, aber nicht, wie gesagt, auftauen und liegen lassen. Und grundsätzlich überreife Früchte, Obst mit Druckstellen, die darf man anderen Leuten geben.
Ja, weil das eben durch die Reifung dann wieder mehr Histamin gebildet hat, das Obst. Wie ist das denn bei Gemüse?
Also auf jeden Fall beim Gemüse ist es wichtig, dass viele, viele Dinge und viele Sorten unproblematisch sind. Ja, und frisch und auch tiefgekühlt ist es häufig gar kein Problem. Aufpassen darf man bei so einer Handvoll Gemüsesorten wie Aubergine, Spinat, Tomaten machen sehr häufig Probleme. Und auch leider unsere geliebten Eiweißbringer und Ballaststoffbringer, die Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen, Kichererbsen, leider auch Soja, einige Pilze wie Champignons, Morcheln, Steinpilze, aber auch Keimlinge, Sprossen, Algen und vielleicht noch zwei Dinge, die nicht immer so bekannt sind. Es ist einmal, wenn wir die Algen ansprechen, das Algenöl ist was anderes. Also Algenöl als gute Omega-3-Quelle und damit eben antientzündlich, das dürfen wir gerne substituieren. Da gibt es häufig keine Probleme, sprich Algenöl oder Algenölkapseln. Algenessen ist was anderes. Und wo es viele Probleme gibt, ist leider auch bei der geliebten Avocado von vielen Menschen. Die muss dann erstmal kurzzeitig vom Speiseplan.
Und auch hier gilt natürlich das, was lang gelagert ist, fermentiertes Gemüse. Ne, wir hatten es eben schon mal angesprochen, sowas wie Sauerkraut. Aber eben dann auch Gewürzgurken und Oliven sind ja dann eben auch fermentiert. Das muss man dann auch weglassen, ne?
Genau. Und Kimchi vielleicht noch. Auch noch. Genau, wegen der zusätzlichen Reifung bildet sich dann einfach Histamin.
Aber wird das Histamin denn weniger, wenn ich das Essen jetzt gare, also wenn ich es erhitze?
Nee, leider nicht. Also Histamin ist sehr hitzestabil. Das bleibt also. Und das bedeutet auch, eben Gerichte, die du schon mal gekocht hast, solltest du dann nicht nochmal aufwärmen.
Da achtet ja auch Silvia bei Herrn Philipp drauf. Es ist ja immer so ein bisschen schade, ne? Wenn man irgendwie noch Reste über hat. Die kann dann zumindest der Migränepatient nicht mehr essen.
Freuen sich andere.
Genau. Vielen Dank, liebe Silvia, für diese spannenden Infos. Also ich fand das wirklich nochmal interessant zu hören, welche Rolle jetzt Histamin bei Migräne spielen kann. Aber eben auch, dass einfache Kohlenhydrate bei Migräne wirklich ein Problem sein können. Und wie man mit der Ernährung dagegen steuern kann. Ich glaube, das ist wirklich für viele Menschen, die an Migräne leiden oder jemanden kennen. Jeder kennt ja eigentlich jemanden, der davon betroffen ist, dass das für die sehr hilfreich sein kann.
Ja, also vielleicht nochmal abschließend, auch hier, Ernährung ist ein ganz, ganz großer Baustein und es gilt, das wirklich auszuprobieren, weil ich es tagtäglich in der Praxis sehe, wie gut man selber seine Migräne damit beeinflussen kann.
Histaminarme Rezepte findet ihr auf ndr.de/edocs. Und ein Dokument, das nochmal zusammenfasst, was man bei Histaminunverträglichkeit beachten sollte, das verlinken wir euch in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Tina Ruth und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, gerne abonnieren, am besten bei ARD Sounds, einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In einem meiner Lieblingspodcasts, nämlich Synapsen, guckt Nele Rössler in diese Blackbox rein und Host Maja Batirarevic bringt viele auch unerwartete Erkenntnisse mit. Woher kommen die verschiedenen Schmerzen? Welche Ursachen haben die? Und wie kann man sie auch behandeln? Warum kann Trampolinspringen gegen Kopfschmerzen helfen? Und woher weiß unser Körper so genau, dass immer am Mittwoch die Migräne an der Reihe ist? Synapsen, ein Wissenschaftspodcast, findet ihr bei ARD Sounds und überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Hört da gern mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Und den Link gibt's ganz bequem in unseren Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.